Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein und man sollte sich auch vor geodeterministischen Erklärungen hüten. Aber es bleibt bemerkenswert, dass die Lage Roms sowie die verstreuten Siedlungen auf den Hügeln die dort siedelnden Menschen von Anfang an mit Herausforderungen konfrontierten, die eine stärkere Kooperationsbereitschaft erforderten, als es etwa in anderen Siedlungen erforderlich war. Und vor diesem Hintergrund lässt sich dann womöglich die relative Offenheit des römischen Gemeinwesens verstehen. Und diese prinzipielle Offenheit schlägt sich am deutlichsten in der lockeren Handhabung des römischen Bürgerrechts nieder.
In dieser Folge von Geschichte Europas schließen Dr. Marian Helm und ich den Blick auf Rom zwischen Kelteneinfall und Pyrrhussieg ab, schauen auf die nun errichtete Hegemonie in Italien und stellen uns die große Frage: Warum ausgerechnet Rom? Warum erlangte gerade diese Stadt in dieser Zeit eine solche Vormachtstellung, die sie erst zur Expansion in den Mittelmeerraum und dann zur Herrschaft über große Teile Europas befähigte? Natürlich gibt es hier nicht nur die eine glasklare Antwort, aber Herr Helm stellt verschiedene Erklärungsansätze aus der Antike und der modernen Forschung dar und wägt ab, welche Faktoren welchen Einfluss auf den Aufstieg Roms zur italischen Vormacht hatten. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen, etwa die beiden ersten Teile unserer Beschäftigung mit dem Aufstieg Roms, sowie Möglichkeiten, mir Kommentare und Feedback zuzusenden. Da freue ich mich drüber und ich freue mich auch über eure finanzielle Unterstützung bei Steady, Ko-fi und PayPal. Da ich an den Aufrufzahlen sehe, dass ihr dieses Thema hier besonders spannend findet, sage ich auch gerne, dass Herr Helm und ich schon in Planungen für die nächste Folge über die Römische Republik stecken. Aber bis dahin wünsche ich euch noch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem April 2025.
Na, wir hatten ja in den letzten Sitzungen, um das kurz nochmal zusammenzufassen, über den Zweiten Samnitenkrieg gesprochen und auch die enormen Schwierigkeiten angesprochen, mit denen Rom zu kämpfen hat. Also der Zweite Samnitenkrieg ist zunächst einmal ein Konflikt, der mehrere krachende römische Niederlagen mit sich bringt. Caudium, Lautulae, das sind also die beiden Großen, die dann spätestens 315, also die Niederlage bei Lautulae, auch das römische Bündnissystem ins Wanken bringen. Und diese äußerst prekäre Lage der römischen Republik führt dann offenbar zu ja doch weitreichenden Reformen, die wir in der Regel mit dem Namen Appius Claudius Caecus verbinden. Also Appius Claudius Caecus wird Zensor und soll dann Filii Libertinorum in den Senat aufgenommen haben. Was dahinter steckt, ist wahrscheinlich eine Integration derjenigen, die man im Latinerkrieg besiegt hatte. Also teils durch volle Integration in den römischen Bürgerverband, teilweise vielleicht auch durch eine bessere Angliederung der Verbündeten an Rom. Gerade im Verlauf des Zweiten Samnitenkriegs sehen wir dann auch verbündete Kohorten auf römischer Seite kämpfen, also wirklich dann der Beginn des Bundesgenossensystems. Und es werden dann auch erstmals latinische Kolonien im großen Stil gegründet, gerade im Liristal, also in dieser neuralgischen Zone, die es zu sichern galt gegen die Samniten. Dort werden mehrere latinische Kolonien gegründet. Latinische Kolonien entwickeln sich dann schnell zu einem bewährten Instrument römischer Expansion und auch der römischen Herrschaftssicherung, weil man dadurch eben bestimmte Gebiete befrieden kann und gleichzeitig auch noch eine große Anzahl an Menschen mit Land versorgen kann. Und Tim Cornell hat das mal Pi mal Daumen zusammengerechnet. Man muss wahrscheinlich bis Mitte des dritten Jahrhunderts von bis zu 70.000 Kolonisten ausgehen. Die können rein zahlenmäßig nicht allein aus der römischen Bürgerschaft gekommen sein. Das heißt, über die latinischen Kolonien hat man dann wahrscheinlich auch die italischen Verbündeten an der Expansionsdividende beteiligt. Und ich sage mal, all diese Herausforderungen und Reaktionen darauf führen dann am Ende des Zweiten Samnitenkriegs dazu, dass man 304 einfach damit fortfährt, Krieg zu führen. Ja, es ist 304, gibt es bereits ein mobilisiertes Heer. Die Samniten geben dann auf im Grunde, und dieses Heer wird dann einfach gegen andere Gruppen eingesetzt. Also die große Zäsur ist hier wahrscheinlich wirklich der Übergang zur jährlichen Kriegsführung. Jedes Jahr werden 4 römische Legionen und 4 verbündete Ali mobilisiert. Das sind eben also bis 35.000 bis 40.000 Mann, ja, die dann eben auch im Zuge dieser Feldzüge natürlich kämpfen, aber eben auch plündern und Beute machen und vielleicht sogar, wenn es gut läuft, Land erhalten am Ende. Also das ist im Grunde so die große Veränderung, die mit dem Sieg im Zweiten Samnitenkrieg einhergeht. Den Erfolg dieses Systems kann man im Grunde auch daran messen, dass die Samniten dann das römische Vorgehen kopieren. Der Frieden zwischen Samniten und Römern hält nicht lange. Es kommt dann zu Beginn des 3. Jahrhunderts zu einem weiteren 3. Samnitenkrieg, der dann zu der großen Entscheidungsschlacht führt, 295 bei Sentinum. Und dort kämpfen die Samniten nicht alleine, sondern zusammen mit Kelten und auch Etruskern. Die Etrusker schaffen es aber dummerweise nicht rechtzeitig zur Schlacht gegen die römischen Legionen und ihre Verbündeten. Und das ist ganz interessant, Livius hält fest, dass mehr verbündete Soldaten auf römischer Seite gestanden hätten als Legionäre. Ja, da sieht man eben schon die Bedeutung der Bundesgenossen. Und das hatten wir ja auch in der letzten Aufnahme schon genauer beleuchtet. Ja, das, also auch dieses Modell der jährlichen Kriegsführung kommt dann nicht zum Erliegen mit dem Samnitenkrieg. Es geht weiter, dann nach Süditalien in die Magna Graecia. Und in der Magna Graecia stößt man dann auf die griechische Stadt Taras, also Tarent. Und es kommt hier zu Konflikten, und die Tarentiner tun dann das, was sie schon immer getan haben in brenzligen Situationen. Sie rufen Hilfe aus dem Mutterland herbei, und in diesem Fall ist das Pyrrhos von Epirus, der mit einem hochprofessionellen hellenistischen Heer nach Italien übersetzt, den Römern mehrere krachende Niederlagen zufügt und dann aber, ich sag mal, einen Abstecher nach Sizilien unternimmt. Das ist ganz interessant, auch für die Episoden, die sich mit den Punischen Kriegen auseinandersetzen, weil Pyrrhos damit zum gemeinsamen Feind von Karthagern und Römern wird, die sich auch anscheinend ein wenig abstimmen im Kampf gegen ihn. Und wie gesagt, das ist ganz interessant, weil es ja dann 264 zum Konflikt zwischen Karthago und Rom kommen wird. Das ist aber, wie gesagt, 282, 280 noch nicht absehbar. Pyrrhos ist erst einmal ein wirklich ernstzunehmender Gegner, der die römischen Heere bei Herakleia und dann auch bei Asculum schlägt. Das Spannende daran ist, dass er dann einen Friedensvertrag unterbreitet, der in Rom im Senat auch diskutiert wird. Es scheint so zu sein, dass Teile des Senats dafür waren, diesen Vertrag anzunehmen. Man darf nicht vergessen, Pyrrhos hat alles dabei, Kriegselefanten, schwere Reiterei. Das sind Navy Seals, die da auftreten, ja, also hochprofessionelle Kämpfer. Auf der römischen Seite und auch also auf der römisch-italischen Seite haben sie dagegen diese Miliz mehr oder weniger. Es ist dann aber so, dass Appius Claudius Caecus in den Senat getragen wird und, ich sage mal, die Hasenfüße zurechtstaucht und dann ganz klar die Linie vorgibt, es wird nicht verhandelt, solange Pyrrhos in Italien steht. Und auf römischer Seite stellt man dann neue Kräfte auf, setzt den Krieg fort, und im Endeffekt muss sich Pyrrhos dann aus Italien zurückziehen. Kleiner Fun Fact am Rande, also Pyrrhos, auch in der römischen Erinnerung, ein wirklich erfolgreicher Feldherr, trotz seines Misserfolgs am Ende, wird in Argos dann in Straßenkämpfen von einer wackeren Argiverin mit einem Dachziegel erschlagen. Ja, also das ist auch ganz interessant, also wie manche dieser großen Männer dann in diesen Kriegen auch ums Leben kommen. Aber für die römische Seite, um dahin zurückzukehren, ist es erst einmal entscheidend, dass man diesen Krieg gewinnt. Es ist auch das letzte Mal, dass auf römischer Seite über einen Friedensvertrag diskutiert wird. Also das geht aus dieser Senatsdebatte hervor. Danach wird das nie wieder ein Thema spielen. Also im Hannibalkrieg nicht mehr und auch schon im ersten Punischen Krieg angesichts dieser ungeheuren Verluste zur See spielt die Vorstellung, dass man verhandeln könnte, keine Rolle. Und da ist der Pyrrhuskrieg eben auch nochmal eine wichtige Zäsur, denke ich, in dieser Hinsicht. Weiterer spannender Punkt, Pyrrhos ist auch erfolgreich, weil er Teile der Italica an sich binden kann. Ja, also das ist schon so ein Vorläufer. Vielleicht hat Hannibal sich das auch bei Pyrrhos abgeschaut, dass wenn man Rom herausfordern will, dass man dann eben also tatsächlich die italischen Verbündeten auf seine Seite ziehen muss. Also insofern sind die Punischen Kriege und der Pyrrhoskrieg da auf interessante Weise miteinander verbunden. Aber auch hier, wie gesagt, am Ende muss man festhalten, dass die Römische Republik sich einerseits aufgrund ihrer Opferbereitschaft durchsetzt und aufgrund ihres riesigen Wehrreservoirs. Es bleiben genügend Italiker treu, vor allem bleiben alle Latiner, die latinischen Kolonien treu. Und das erlaubt es Rom dann eben neue Kräfte aufzustellen und Pyrrhos verewigt sich dadurch dann eben mit dem Pyrrhus-Sieg, ja, also mit dem Pyrrhus-Sieg, also quasi ein Sieg, der aber derartig hohe Verluste mit sich bringt, dass man den Krieg nicht fortsetzen kann. Ja, und das ist eben hier der Fall. Und danach setzt die Römische Republik ihre Expansion ungehindert fort. Die jährliche Kriegsführung findet nach wie vor statt. Und diese jährliche Kriegsführung führt dann auch, vielleicht nicht unbedingt unweigerlich, aber zumindest nicht überraschend zum Konflikt mit Karthago 264. Ja, also das wäre jetzt nochmal so die Zusammenfassung der letzten Sitzung und vielleicht ein kurzer Überblick zum Pyrrhuskrieg.
Eine der Kernfragen, die ich im Kopf hatte, als ich Sie für diese Aufnahme angefragt hatte, eine Frage, die auch schon in der ersten Folge angeteasert wurde, nachdem wir jetzt diese 100 Jahre besprochen haben, stellt sich die Frage, von diesen ganzen Stadtstaaten in Italien, warum war es ausgerechnet Rom, die diese unglaubliche Macht entwickelten, die als Vormacht aus diesem Jahrhundert hervorgehen, die später halb Europa beherrschen können?
Ja, das ist wirklich die spannende und auch die zentrale Frage. Ja, damit hat sich die Forschung auch schon lange beschäftigt. Aber es gibt darauf eigentlich keine eindeutige Antwort. Man sollte sich wahrscheinlich auch da wieder vor monokausalen Erklärungen hüten. Was die späteren römischen Zeitgenossen angeht, so hatte man da eine klare Vorstellung. So schrieb etwa Ennius im 2. Jahrhundert vor Christus, Moribus antiquis res stat Romana virisque. Ja, also in etwa durch die alten Sitten und die Männer besteht der römische Staat. Also das ist so die Vorstellung, dass die alten Tugenden, also die großen Männer eben den Erfolg garantiert hätten. Und hier schimmert also die Überzeugung durch, dass eben diese römischen Tugenden und Männer zum Aufstieg des Imperium Romanum geführt hatten, dass zu dieser Zeit, also im 2. Jahrhundert vor Christus, ja in der Tat also im Mittelmeerraum tonangebend war, ja, also die alles beherrschende Macht im Mittelmeer war. Das Problem bei dieser Sicht der späteren römischen Zeitgenossen ist dann aber wieder, dass uns hier im Grunde wieder die schon im ersten Teil unserer Unterhaltung problematisierten Rückschauverzerrungen sowie die Vorstellung von einem linearen Aufstieg begegnen. Ja. Und wir hatten ja in den letzten beiden Aufnahmen genau das besprochen, dass eben in der Frühzeit, also im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus, noch nicht davon gesprochen werden kann, dass es einen ungebrochenen Siegeszug Roms gegeben hätte. Es bleibt schwierig. Ja, also die späteren Erklärungen der römischen Zeitgenossen lassen sich da nicht so wirklich gut verwenden. Spannend ist da vielleicht der Bericht des Polybios, ja, zur römischen Verfassung und auch zum römischen Heer in seinem 6. Buch. Denn hier spricht Polybios, also bei dem römischen Militär, gar nicht über die römische Kampfeskraft, sondern es geht ihm eigentlich darum, eine sehr republikanisierte Armee zu beschreiben. Und das deckt sich dann auch mit seiner Beschreibung der römischen Verfassung, wo er eben von einer Mischverfassung spricht. Ja, also es scheint schon so zu sein, dass Polybios gerade, ich sage mal, den republikanischen Aufbau und die politische Partizipation großer Teile des römischen Bürgerverbandes als ausschlaggebend für den Erfolg Roms sahen. Das ist ganz spannend, denn andere Erklärungsansätze zielen eher auf die sehr hohe Aggressionsbereitschaft der römischen Gesellschaft. Also William Vernon Harris zum Beispiel, der hat beschrieben, dass ab dem 3. Jahrhundert, also ab 300 vor Christus in etwa, die römische Gesellschaft eben voll auf die Expansion gesetzt hat. Ja, also das ist Harris' Meinung, dass eben zum einen die Profilierung der Führungsschicht im Krieg, aber eben auch der Zugriff auf Ressourcen, also auf Plünderungen, Beute, Abgaben dazu führen, dass diese Gesellschaft eben eine sehr hohe Aggressionsbereitschaft an den Tag legt. Das Problem mit diesen Erklärungsversuchen ist im Grunde, dass wir die charakteristischen Merkmale der klassischen Republik, ja, also ich sag mal die römische Republik des 3. und 2. Jahrhunderts vor Christus, relativ klar benennen können. Ne? Ich sag mal, jährliche Kriegsführung, hohe Aggressions- und Opferbereitschaft, die Verteilung von externen Ressourcen, ja, also eine sehr euphemistische Beschreibung für die Ausplünderung des Mittelmeerraums, sowie eben ein riesiges Wehrreservoir, ne, bestehend aus römischen Bürgern und Italikern. Aber das Problem ist eben, dass diese charakteristischen Merkmale uns zwar zeigen, oder ganz klar zeigen, wie die Res Publica Romana zum Imperium aufstieg, aber sie erklären uns nicht, warum es dazu kam, dass ausgerechnet die Tiberstadt diese Merkmale entwickelte. Und in den vorherigen Teilen haben wir daher ja auch intensiv über die vielen kontingenten Ereignisse und Faktoren, die Rückschläge und Fahrtänderungen gesprochen, die letztendlich zu der jährlichen Kriegsführung und der römischen Expansion geführt haben. Aber auch diese Ausführungen können die Frage, warum es dann ausgerechnet Rom werden sollte, nicht wirklich befriedigend beantworten. Ja, sie warnen eher davor, das alles zu linear und zu teleologisch und zu interpretieren. Wenn wir nun also die Frage stellen, was macht Rom so besonders, also warum ausgerechnet Rom, dann werden wir am ehesten im Bereich der geografischen Lage Roms fündig. Die Siedlung lag an der Schnittstelle zwischen den zwei großen urbanen Clustern der italischen Halbinsel in Etrurien und Latium. Und kontrollierte dabei noch zentrale Verbindungslinien zwischen diesen Regionen, da wir zum einen die Tiberfurt haben, die eben einen Übergang über den Tiber in Rom erlaubte und dann eben noch den direkten Zugriff auf den Tiber selbst als Transportweg. Ja, also das sind zwei Faktoren, die also diesen Platz, an dem sich Rom befindet, eine große Bedeutung zukommen lassen. Und also diese sehr gute Lage könnte auch erklären, warum sich Menschen in Rom niederließen. Denn das ist auch erstmal erklärungsbedürftig. Denn anders als andere Siedlungen lag Rom nicht auf einem einzigen gut zu verteidigenden Hochplateau, sondern die Stadt, die spätere Stadt, lag eben verstreut über mehrere Hügel. Und dieser Punkt kann möglicherweise auch erklären, warum die Stadt überhaupt von den Kelten eingenommen werden konnte. Also Rom unterscheidet sich in dieser Hinsicht doch ganz deutlich von allen anderen Städten in Mittelitalien. Die liegen alle auf einem einzigen Hochplateau. In Rom haben wir es mit mehreren Hügeln zu tun und mit einer eher verstreuten Siedlungslandschaft auf diesen Hügeln. Und wenn wir uns jetzt diese Siedlungsform anschauen, dann wird eben vermutet, dass sich bis etwa zum frühen 8. Jahrhundert vor Christus mit dem Kapitol und dem Gebiet östlich davon bis zum Quirinal sowie mit dem Palatin und der benachbarten Velia bis hin zum Esquilin zwei Zentren herausgebildet haben. Und dass es dann zwischen diesen Zentren aufgrund der Nähe zu einem regelmäßigen Austausch kam, vielleicht auch zu Konflikten. Also wir haben es hier, wie gesagt, noch mit mehreren Siedlungen zu tun. Und im 7. Jahrhundert können wir dann die Aufschüttung des tiefliegenden und regelmäßig überfluteten Tals zwischen den Hügeln beobachten. Das ist ein für die damalige Zeit monumentales Bauprojekt, das eben auch gewisse Investitionen und Kooperationen voraussetzt. Und dieses monumentale Bauprojekt legt dann die Fundamente für die Anlage des Forum Romanum. Ja, und dieses Forum Romanum bildet dann eben das Zentrum dieses neuen römischen Gemeinwesens. John Hopkins geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass dieses aufwendige Bauprojekt eben auch zum Ziel hatte, die Siedlung in Richtung Tiber auszudehnen, also auch in Richtung der Tiberfurt auszudehnen, um so auch die Kontrolle über die Handelswege zu stärken oder vielleicht auch einfach die Gewinne zu maximieren, ja, die sich eben aus dieser Lage am Tiber und eben aus der Tatsache ergaben, dass es dort diese Tiberfurt gab. Und ich denke schon, dass diese Punkte eine gewisse Rolle spielen, denn die Lage der Stadt hätte demnach von Anfang an eine stärkere Kooperations- und auch Investitionsbereitschaft mit sich gebracht, um eben diese potenziellen ökonomischen Vorteile der Position Roms realisieren zu können. Und vielleicht ein kleines Detail dazu. In gewisser Weise spricht hierfür auch die Bezeichnung der obersten römischen Priester, der Pontifices. Denn Brückenbauer könnte sich hier auf deren Rolle bei der Verbindung der ersten Siedlungen auf den verschiedenen Hügeln beziehen. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein und man sollte sich auch vor geodeterministischen Erklärungen hüten. Aber es bleibt bemerkenswert, dass die Lage Roms sowie die verstreuten Siedlungen auf den Hügeln die dort siedelnden Menschen von Anfang an mit Herausforderungen konfrontierten, die eine stärkere Kooperationsbereitschaft erforderten, als es etwa in anderen Siedlungen erforderlich war. Und vor diesem Hintergrund lässt sich dann womöglich die relative Offenheit des römischen Gemeinwesens verstehen. Und diese prinzipielle Offenheit schlägt sich am deutlichsten in der lockeren Handhabung des römischen Bürgerrechts nieder. Denn im Gegensatz zur eher restriktiven Handhabung von Bürgerrechtsverleihungen in der griechischen Welt, konnten römische Bürger aus eigener Kraft neue Bürger kreieren, etwa durch die Adoption oder auch durch die Freilassung. Und wir hatten ja, wie gesagt, in den vorherigen Sitzungen auch die Verleihung des römischen Bürgerrechts an Neubürger besprochen. Da seien ja zum Beispiel die Beentaner erwähnt. Und diese Verleihung des Bürgerrechts an ganze Gruppen demonstriert meiner Meinung nach auch eine Bereitschaft, die eigenen Kräfte durch die Integration von Fremden oder Besiegten zu verstärken. Wobei wir auch darüber gesprochen hatten, dass dies häufig in Situationen geschah, in denen sich die Republik Krisen oder Herausforderungen ausgesetzt sah. Ja, also die prinzipielle Bereitschaft, zusätzliche Gruppen zu integrieren, mitunter auch in den eigenen Bürgerverband aufzunehmen und damit auch die eigene Politik an den situativen Gegebenheiten auszurichten, markiert für mich wahrscheinlich die eigentliche Stärke des römischen Gemeinwesens, die dann verstärkt durch erlebte Erfolge und Rückschläge zu einer Republik und auch zu einem Bundesgenossensystem führen, in dem alle Beteiligten ein Interesse an der Fortsetzung der jährlichen Feldzüge hatten, da diese im Grunde Gewinne für alle abwarfen. Und wie gesagt, den Anteil der Socii am römischen Erfolg, den hatten wir schon besprochen und eben auch die Notwendigkeit, die jährliche Kriegsführung fortzusetzen, da eben die konsularischen Armeen das fast einzige Integrationsinstrument des römischen Bündnissystems bildet. Ja, also man ist gewillt, also auch nicht-römische Gruppen zu integrieren und an sich zu binden, aber das eigentliche Integrationsinstrument hierfür bildet die römische Armee. Es gibt dann natürlich auch noch Netzwerke auf der Ebene der Eliten, aber das wohl stärkste Bindeglied zwischen Römern und Italikern, das ist die römische Armee und das ist in der bisherigen Forschung zwar berücksichtigt worden, aber da ist, glaube ich, noch also viel zu tun. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, das Heerlager als Kommunikationsort und als Meeting Point sozusagen. Ja, ein Punkt, den man auch noch anbringen könnte, also die römische Oberschicht ist auch immer als wesentlicher Faktor gesehen worden, der eben die Expansion vorantreibt. Das ist sicherlich richtig. Aber die römische Oberschicht formt sich ja eben auch in der frühen Republik erst noch aus, zeichnet sich auch dadurch aus, dass man Latiner, Etrusker, Kampaner aufnimmt. Also auch hier eine prinzipielle Offenheit diesen Gruppen gegenüber. Und solche Praktiken, wie sie die römische Oberschicht an den Tag legt, also dass man eben auch die eigene Rolle, den eigenen Status, die eigenen Ressourcen durch kriegerische Operationen vermehrt, das ist jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches. Ja, da Nicola Terranato und Arthur Eckstein haben vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass wir eine, ich sag mal, doch kriegsfreudige Oberschicht in fast allen anderen Regionen und Siedlungen auch finden. Also das ist zu Beginn der Republik, also im 5. und 4. Jahrhundert, nicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und da kommen wir wieder darauf zu sprechen, dass wir sowas auch in Syrakus finden, in Taras, in etruskischen Städten. Das ist nichts, was Rom auszeichnet, würde ich meinen. Es ist eher die Bereitschaft auch der Elite, neue Zugänge zuzulassen, Homines Novi dann in späteren Zeiten und dadurch also auch die Gruppe zu stärken, ihr vielleicht auch neue Ressourcen zuzufüttern und damit eben den Erfolg der Gemeinschaft weiter zu gewährleisten, ja, also durch diese Verstärkung. Am Ende muss man, glaube ich, sagen, dass der Erfolg Roms eben ein langer Weg war, beziehungsweise dass dem Erfolg Roms ein langer Weg vorausgegangen war und dass dieser Weg eben durch viele Anpassungen, durch viele Pfadänderungen auch ausgezeichnet war. Ja, also man könnte von Trial and Error sprechen. Und das Erstaunliche, wenn wir jetzt mal also das provokante Statement von Bernhard Linke dazu nehmen, die römische Geschichte sei eine Geschichte der Niederlagen, dann ist das Interessante eigentlich, dass die römische Seite sich immer wieder regenerieren kann, ja, also dass man diese Niederlagen immer wieder absorbieren kann und dass man durch Reformen oder eben auch durch Kursänderungen dann Kräfte freisetzt, um diesen Herausforderungen Herr zu werden. Und das ist schon erstaunlich. Das lässt sich auch kaum erklären. Da kann man jetzt mit der politischen Kultur argumentieren. Aber auch das ist ja etwas, was sich im Fluss befindet und was wir im 4. Jahrhundert definitiv noch nicht antreffen. Ja, das entwickelt sich. Das sind lange Institutionalisierungsprozesse, die wir beobachten können. Von daher hat der Fokus auf die geografischen Bedingungen Roms, also gerade zum Zeitpunkt der Entstehung des Gemeinwesens, den Charme, dass wir hier vielleicht wirklich ein, zwei harte Faktoren ausmachen können, die Rom von anderen, also die das römische Gemeinwesen, also nicht Rom, sondern das römische Gemeinwesen, eben von anderen Gruppen unterscheiden. Und die zumindest darauf hindeuten, dass es in Rom, also in dieser Siedlung, eine größere Offenheit gegenüber der Aufnahme zusätzlicher Gruppen gab. Ja, also eine größere Integrationsbereitschaft vielleicht. Was dann auch immer wieder situativ zu überprüfen ist, das hatten wir ja gesagt, also die Veientaner werden zwar aufgenommen, aber erst nachdem man die Keltenkatastrophe zu verarbeiten hatte, ja, dann geht es eben darum, das angeschlagene Gemeinwesen zu stärken, indem man diese Leute aufnimmt. Und eine ähnliche Vorgehensweise können wir dann eben im Zweiten Samnitenkrieg beobachten. Es wäre jetzt spannend zu überlegen, wie es im Zweiten Punischen Krieg aussieht, aber auch da gibt es ja eine Erneuerung des Senats 216 nach Cannae und da nimmt man wahrscheinlich, also Kerry Barber hat das in einem Historia-Artikel jüngst dargelegt, da nimmt man wahrscheinlich dann, ich sage mal, römische Bürger aus dem Ager Romanus auf, also wahrscheinlich ehemalige Militärtribunen und auch das ist eben eine sehr pragmatische Antwort auf diese katastrophale Niederlage bei Cannae, wo man eben den Senat durch neue Senatoren stärkt, also neue Senatoren zuführt, die eben nicht unbedingt aus der Stadt Rom kommen, sondern aus dem römischen Bürgergebiet, womit man diese vielleicht taumelnde Republik auch stabilisiert in dieser schwierigen Lage. Wie gesagt, also diese prinzipielle Bereitschaft, zusätzliche Gruppen aufzunehmen und auch die prinzipielle Bereitschaft, Kursänderungen vorzunehmen, Pfadänderungen vorzunehmen, das ist meiner Meinung nach das Erfolgsrezept der Römischen Republik. Und das lässt sich eben nur schwer erklären, vielleicht am ehesten mit diesen geografischen Bedingungen, die frühe Entwicklung des römischen Gemeinwesens geprägt haben.
Wie haben sich die Römer das denn zeitgenössisch selber erklärt, dass gerade sie so stark wurden?
Zum einen die Unterstützung der Götter. Ja, das ist immer gut. Also die Götter haben den Sieg versprochen. Das heißt, der Sieg wird auch kommen. Das gewinnt eine gewisse Eigendynamik dann spätestens ab dem Pyrrhoskrieg. Man muss aber dazu sagen, dass der Latinerkrieg zum Beispiel auch deshalb so interessant ist, weil diese Zustimmung der Götter im Latinerkrieg nicht gegeben ist. Also Livius thematisiert das eben auch. Also es kommt zur Auseinandersetzung und tatsächlich rufen die Latiner dann Jupiter Latiaris an und die Römer den römischen Jupiter. Und das ist tatsächlich so das Problem, das griechische Polleis haben. Wenn beide Seiten dieselben Götter verehren, dann ist es nicht so klar, wen die Götter unterstützen. Nach dem Latinerkrieg ist es in Rom glasklar. Ja, also die römischen Götter sind in Rom anwesend, ja, und sie unterstützen Rom. Das heißt, das ist ein Faktor, der entwickelt sich aber erst sehr, also sehr, sehr langsam. Nach dem Zweiten Punischen Krieg ist man in Rom wahrscheinlich davon überzeugt, ja, wie könnte man es denn nicht sein? Also nach diesem beinahe Fiasko, da doch noch Karthago besiegt zu haben. Und dann eben das, was ich vorhin schon gesagt hatte, also die Vorstellung, dass die großen Männer und eben auch die alten Sitten, ja, also das tugendhafte Verhalten Rom groß gemacht hätten. Ja, also dass man das sich eben auch verdient hat. Auch diese Vorstellung von Bellum Justum, ja, nur gerechte Kriege geführt zu haben, das ist ja sehr absurd. Also wenn sie jedes Jahr losziehen und sich ihre Opfer suchen, dann ist das kein gerechter Krieg. Also nicht nach unserem Maßstab und sicherlich auch nicht nach den Maßstäben der Antike. Also das sind, wie gesagt, diese späteren Erklärungsversuche, die sich aber schon im, ja, ich sag mal, im Kontext der imperialen Republik verorten lassen. Ja, also da gibt es eben schon ganz klare Vorstellungen von der römischen Vormachtstellung. Also eine Art imperialer Mission, wenn Sie so wollen. Musik.